Frohes Neues Jahr Podcast. Hallo und herzlich willkommen, unsere lieben Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Der erste Podcast in 2023. Wir haben jetzt schon länger wieder nichts mehr von uns gehört. War ja dank einer super Fußball-WM länger Pause. Ist ja auch richtig gut für uns gelaufen. Aber das soll nicht heute unser Thema sein. An meiner Seite wie immer natürlich Lukas. Moin Lukas.
Ja, moin Tobi.
Dir auch ein frohes neues Jahr.
Dankeschön, dankeschön. Ja? Das haben wir schon.
Und auch unserem Gast, den wir heute dabei haben, wünschen wir ein frohes neues Jahr noch an dieser Stelle. Wir begrüßen recht herzlich Stefan Krämer. Moin.
Ja, Tag zusammen. Euch auch natürlich ein frohes neues Jahr und allen, die zuhören, selbstverständlich auch. Bleibt gesund und auf eine bessere Rückrunde.
Genau. Sportlich erfolgreiches neues Jahr wäre besonders gut auch auf jeden Fall. Da werden wir heute so ein bisschen drüber sprechen, so ein bisschen insgesamt über die Situation beim SV Meppen. Aber Lukas hat wie immer es sich nicht nehmen lassen und hat so ein paar Stationen von dir rausgesucht, wie es vorher in deiner Karriere so aussah. Und da reitest du jetzt wahrscheinlich mal kurz durch, ne?
Genau, ja. Ich habe die Spielerkarriere ausgelassen. Ist vielleicht auch okay.
Das ist okay. Deswegen. Muss man nicht drum herum reden. Das ist okay.
Die Trainerkarriere begann, zumindest wenn ich Transfermarkt glauben darf, 1998 bei FV Rhein-Drohl und von 2002 bis 2011 SV Rosbach-Verscheid. Mhm. Alles so ja, Vereine, die jetzt nicht so groß
sind. Nein, waren Amateurclubs, kleinere Amateurclubs, die allerdings, sagen wir mal, so Oberliganiveau hatten und dafür, dass es kleine Ortschaften waren, das ganz vernünftig gemacht haben. Und das hat riesen Spaß gemacht. Also ich war da total gerne und bin da jetzt auch immer noch, wenn mal Zeit ist, Gast und guck mir die Spiele an. Leider mittlerweile beide Clubs mehr so in Richtung Kreisliga abgesackt.
Ja.
Jetzt nicht, weil ich nicht mehr da bin, aber, sondern weil es halt manchmal auf dem Dorf so ist. Und aber das waren tolle Jahre und ist für mich kein Unterschied gewesen, da an der Linie zu stehen oder in Belgien in der ersten Liga.
Ja, genau, Belgien, erste Liga, kommen wir gleich auch noch zu. Aber auch fand ich sehr interessant, es gibt immer so, wir haben ja jetzt auch schon die ein oder andere Gespräche geführt, so mit Marcel Gebers, mit David Rosogic und so. Und es gibt immer Verbindung zum SV Meppen schon vor dem SV Meppen. Du warst nämlich bei Arminia Bielefeld, Co-Trainer erst unter Markus von Aalen. Auch Meppen-Legende, würde ich jetzt fast sagen. Also ist auch so ein bisschen die Zeit, wo ich mit Fußball gucken angefangen habe. So 1995 bis 98 Spieler gewesen am SV Meppen, zweite Liga, 72 Spiele, 7 Tore gemacht und 18 gelbe Karten. Die gelbe Kartenstatistik interessiert in Meppen natürlich immer sehr gerne, nachdem Thilo Leugas da immer wieder Rekorde aufgestellt hat. Deswegen bringe ich die immer gerne an. Da ging es dann bei Arminia Bielefeld, ja, 2008, 2011 dann für dich los. Dann warst du Cheftrainer bis 2014 und Aufstieg in die zweite Liga. Mhm. Und auch wieder Verbindung SV Meppen, Ex-Spieler Frankie Sembolo. Halbes Jahr, glaube ich, Laie gewesen. Ja. Frankie Sembolo hier am meisten noch berühmt oder bekannt durch
Party Beast.
Genau, bei der Aufstiegsfeier. Ja, genau. In die dritte Liga. Ja, Bielefeld Aufstieg in die zweite Liga. Das war ja bestimmt auch sehr... Sehr coole Jahre dann für dich, oder?
Ja, das war definitiv coole Jahre, wobei das Jahr davor war für mich eigentlich noch das Wichtigere und für mich eigentlich das wichtigste Jahr, seitdem ich Trainer bin, weil Arminia war, bevor Markus van Aalen und ich dahin sind, abgestiegen aus der zweiten Liga. Mhm. Wir brauchten, ich glaube, 1,5 Millionen aus dem Rettungsschirm damals vom DFB. Konntest du beantragen, wenn du abgestiegen warst und der Club war tot. Okay. Der war tot und alle waren sich einig, dass dritte Liga eigentlich nur 1-2 Jahre zu finanzieren ist. Und wenn wir in diesem Jahr abgestiegen wären und als Markus dann leider entlassen wurde, waren wir ja auf dem Abstiegsplatz, wäre der Verein tot. Der Verein hätte zumachen können. Das ist auch heute noch ein klares Thema bei den damals Verantwortlichen. Wir hätten das nicht regeln können und deswegen, dass wir dann die Liga gehalten haben, war für mich mein größter Erfolg als Trainer, weil sonst ein richtig geiler Club in Deutschland vor die Hunde gegangen wäre. Mhm. Und deswegen ist das für mich höher zu bewerten wie danach der Aufstieg. Das war natürlich eine sensationelle Sache, weil wir eigentlich längst nicht die beste Mannschaft in der Liga waren. Also vom Talent her. Aber wir waren die beste Mannschaft, was Zusammenhalt, füreinander arbeiten, füreinander einstehen zu tun hatte. Und das hat nachher den Ausschlag gegeben, dass wir vor viel besseren Mannschaften gelandet sind, wie wir eigentlich waren. Aber es war natürlich so, auf dem Balkon in Bielefeld zu stehen und aufgestiegen zu sein, ist jetzt auch nicht das Schlimmste.
Glaube ich. Ja. Ja. Markus van Aalen, heute auch noch Trainer, aktuell bei Fortuna Köln. Denen geht es glaube ich, jetzt auch wieder ein bisschen besser in der Regionalliga West. Ich glaube, die waren auch mal so unten und jetzt auch wieder etwas weiter Richtung, ich weiß nicht, ob die Richtung Aufstieg schielen oder vielleicht vertue ich mich da auch, aber ich glaube, die sind jetzt auch so wieder ein bisschen...
Ich glaube, in der Mitte,
kommen.
Wenn ich das so richtig verfolgt habe.
Ja. Ja, dann 2014, 2015, Energie Cottbus, 57 Spiele, ach ja, bei Bielefeld 103 Spiele. 57 Spiele, Trainer Richard zu guter Pasu, auch hier noch auch
kurz beim
Spieler beim SVM kurz dann auch diese Saison hat uns dann verlassen Richtung Dänemark. Ich glaube, da ist er auch noch, spielt auch noch sozusagen, ist auch, ich glaube, der Club, als ich das letzte Mal nachguckt, das ist auch schon ein bisschen länger her, da waren die, glaube ich, auf Platz 1 in der zweiten dänischen Liga. Okay. Also, ne, funktioniert gut. Ganz gut. Dann Rot-Weiß Erfurt, 2016-2017, 77 Spiele, Trainer auch jetzt von Meppen-Spielern Erik Domaschke und Tobias Kraulich, also wirklich Verbindung.
War Tobias Kraulich dann schon noch bei dir auf dem Schirm?
Er war ja auch A-Jugendspieler zu der Zeit, hat aber schon bei uns trainiert und hat auch schon bei mir gespielt. Ich würde es jetzt nicht beschwören, aber nicht von Anfang an, sondern wurde eingewechselt in 2-3 Spielen. Eher auf der 6 allerdings damals und galt als Riesentalent und ist ja dann auch von uns nach Nürnberg, glaube ich, gewechselt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe damals.
Und jetzt dieses Jahr, also diese Saison, als er dann zu uns gekommen ist, da hast du noch gute Erinnerungen an den Namen gehabt auf jeden Fall.
Ja, ja, also Kraule, der sieht ja älter aus, wie er ist. Er ist erst 23, ne, das darf man nicht vergessen. Und er hat alles, was ein aus meiner Sicht auch jemand brauchen kann, der auch noch höher spielen kann. Von der Größe her, Linksfuß, Tempo, hat auch eine gute Aufbauqualität. Kraule muss ein bisschen, er meint, er könnte immer alles fußballerisch lösen. Mhm. Und da ist dann manchmal, fehlt die letzte Konsequenz, was ein Verteidiger aber auch haben muss. Und da muss er zulegen. Also fußballerisch ist das alles okay. Er hat auch ganz viele gute Voraussetzungen, aber die letzte Konsequenz im Verteidigen, das ist ein Thema.
Ja, man denkt dann jetzt an Ingolstadt zurück, wo es dann besser gewesen wäre, das Ding einfach auf die Tribüne zu hauen.
Zum Beispiel.
Ja, aber gut. KFC Uerdingen war dann danach, 2018, 2019, auch Aufstieg in die dritte Liga. Und das ist ja immer noch ein bisschen, wenn man so rückblickend betrachtet, da war ja, glaube ich, so ein bisschen Anspruchsdenken bei Uerdingen gerade... Sehr verrückt, du bist aufgestiegen in die dritte Liga, auf Platz 4, dann bist du dann entlassen worden als Trainer. Fragt man sich auch, was stimmt da nicht so? Also ich glaube, 3 Punkte Rückstand auf Platz 3 oder auf Platz 2.
Ich kann dir sagen, was da nicht stimmte.
Ja, ich weiß es auch, man wollte ja dringend hoch in die zweite Liga, weil in der dritten Liga kann man ja kein Geld verdienen.
Ja, also wir waren aufgestiegen und wir hatten eine vernünftige Mannschaft, wobei ich sage, Wenn du das Geld, was die Mannschaft damals gekostet hat, vernünftig ausgegeben hättest, hättest du für die Hälfte der Kohle eine bessere Mannschaft bekommen. Aber wir hatten damals jemand, der das halt gemacht ist, war sein Geld. Deswegen, jeder kann mit seinem Geld machen, was er will, wenn er es denn hat. Das Problem war, dass unser damaliger Präsident sehr gerne als Chef auch die Aufstellung, sagen wir mal, zumindest mitgestalten wollte. Und er hat mir dann ab und zu mal Aufstellungen geschickt, die seiner Meinung nach jetzt die richtigen gewesen wären. Und als ich ihm dann zurückgeschrieben habe, dass wir so auf gar keinen Fall spielen, weil das wäre ja totaler Wahnsinn, dann wirst du halt entlassen auch schon mal. Ja, aber da, du musst ja als Trainer in den Spiegel gucken können. Ich hätte, wenn ich das alles so gemacht hätte, wie das damals gewünscht gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich, ja gut, jetzt nicht mehr, aber wer weiß, wie sich dann entwickelt hätte. Aber das geht ja nicht. Ne? Also wenn sich da jemand reinmischt, der von dem Sport relativ wenig Ahnung hat, dann muss er sich jemand suchen, der seine Dinge erfüllt oder selber macht.
Er hat es ja versucht. Also ist ja genau wie bei Toguchi München. Das sind ja wirklich zwei Investoren gesteuerte Clubs, wo dann wirklich immer der Präsident sagt, hier, ich entscheide. Ist ja Gott sei Dank in Deutschland noch die 50+1-Regel dann noch ein kleiner Stopp davor.
Definitiv.
Da müssen wir froh sein, dass das dann halt nicht wie in England ist, wo dann wirklich entschieden werden kann, wie man will, dann wer das Geld hat, entscheidet. Da bin ich echt froh, dass es in Deutschland noch so ist.
Ja, aber da muss man schlau sein und sich Leute holen, die Erfüllungsgehilfen sind. Mhm. Dann kann man das ja dann als Strohmann quasi dann regeln.
Ja.
Aber wenn man sich Leute holt, die einen eigenen Kopf haben oder das für die Jungs dann eben nicht in Frage kommt, solche Dinge zu machen, dann ist man es am Ende des Tages selber schuld.
Ja, und genau, das war Uerdingen, ist dann so geendet. Toguchi München, wissen wir auch, ist genauso gewesen.
Ja.
Ja, 2019 dann der FC Magdeburg. Und da ist es halt so ein bisschen, da merkt man, da ist der Sprung Investorenclub Uerdingen, dann etwas Traditionsverein Magdeburg, 22 Spiele aber auch nur dann, ich glaube, da ist Magdeburg auch gerade in die dritte Liga abgestiegen, oder?
Genau, also die Mannschaft ist abgestiegen und wir hatten eigentlich eine gute Idee, so in den nächsten 2-3 Jahren dann wieder zu versuchen, eine Mannschaft aufzubauen, die auch wieder aufsteigen kann, weil Magdeburg, ihr werdet schon im Stadion da gewesen sein als Fußballfans, eine unfassbare Stimmung im Stadion, eine unfassbare Fanwucht um den Club rum, unheimliche, auch auswärts, ich kann mich an ein Spiel erinnern in Kaiserslautern, da waren 7.000 aus Magdeburg mit, das ist unfassbar.
Was
ist
auch da, nicht gerade um die Ecke.
Was da dann teilweise auch für eine Wucht im Stadion war. Und der Plan fürs erste Jahr war ganz klar zu konsolidieren. Und in dem Moment, wo ich entlassen wurde, hatten wir 6 Punkte auf Platz 3 und 7 Punkte vor. Also wir waren in der Mitte, da wo wir eigentlich hin wollten. Am Ende des Tages sind sie, am letzten Spieltag, glaube ich, haben sie sich gerettet. Und das macht dann im Nachhinein die Sache für mich umso unverständlicher und auch umso hat mich traurig gemacht, weil das war ein cooler Club. Da wäre ich auch gerne ein bisschen länger geblieben. Und wenn man sich an das gehalten hätte, was vorher abgesprochen gewesen wäre, wäre das möglich gewesen. Auf der anderen Seite, ich bin jemand, der, ich bin ein großer Freund vom Einhalten von Hierarchien, und wenn die Leute der Meinung waren, das müsste jetzt oder ein anderer könnte das besser machen, dann müssen wir es machen. Also ja. Das ist halt Fußball.
Ja, genau. Fußball ist ja so ein bisschen, manchmal denkt man, man hält fest und dann funktioniert es jetzt auch. Vielleicht jetzt auch wie beim HSV jetzt gerade, wo dann auch verlängert wird mit Tim Walter, habe ich jetzt letztens noch gehört. Ist jetzt vielleicht auch eine Idee, nicht immer nur Trainer entlassen, sondern jetzt auf Kontinuität setzen. Und dann kann da was heranwachsen. Das ist ja immer so. Das bei Magdeburg
hat es dann. Es gibt Beispiele in beide Richtungen. Freiburg, die werden mit Streich abgestiegen, sind wieder aufgestiegen, weil sie einfach von dem Mann überzeugt waren und von der Art, wie gearbeitet wird, und dann auch akzeptiert haben, dass es mal im Fußball eine Zeit gibt, in der es ein bisschen schwieriger ist, warum auch immer. Ja. Und es gibt Beispiele, wo nach 3 Spielen der Trainer entlassen wird oder freigestellt wird, wo man sich dann fragt, naja, dann habt ihr vielleicht vorher euch auch nicht so die richtigen Gedanken gemacht, ob das denn passen kann oder wie auch immer. Und es reden halt zu viele Leute im Fußball mit, ist mein Eindruck hier und da, die von dem Sport an sich relativ wenig verstehen. Und das ist dann immer schwierig.
Ja. Gut, dann kommt Uerdingen Teil 2 so ein bisschen. In der Saison, wo wir davon profitiert haben, dass in Uerdingen vielleicht auch mit zu wenig Fußballverstand dann von Präsidentschaftsetage oder wie auch immer gehandelt wird. Da warst du noch Trainer von Mike Feigenspan, der jetzt auch wieder bei uns ist oder jetzt bei uns ist.
Genau.
Spannende
Zeit,
ja.
weil auf der einen Seite sage ich, einer meiner größten Fehler, auf der anderen Seite für mich im Nachhinein ein Riesengeschenk. Ich kann das auflösen. Also am Anfang könnte man ja denken, wie kann der Vollidiot dahin zurückgehen, nachdem er so verarscht wurde am ersten Mal. Und das lag daran, dass damals die Verantwortlichen mir wirklich glaubhaft erklärt haben, dass sie gelernt hätten aus der ersten Saison. Und wir hatten auch eine besser zusammengestellte Mannschaft und wir hatten auch einen besser zusammengestellten Kader. Von daher war das schon okay. Und dann, leider Gottes, hat sich ja dann rausgestellt, dass das eine Blendgranate war, und er hat dann ja keine Gehälter mehr bezahlt.
Ja,
er hat
die
ganzen Angestellten, also es gab kein Geld mehr, wir hatten keinen Platz mehr, wir sind 7 Tage die Woche laufen gegangen auf irgendwelchen Asphaltstrecken. Aber was das Coole war, die Mannschaft damals, die dann weitergespielt hat ohne Geld, wie sich das zusammengefunden hat, dass die ein bisschen mehr Geld in ihrer Karriere verdient hatten, dass die Jungs Geld gegeben haben, die eben aus der Regionalliga kamen oder aus der Jugend kamen, um diese Zeit zu überbrücken, und wie die Jungs sich ohne Kohle gegenseitig geholfen und unterstützt haben, und wie, was für eine enge, verschworene Gemeinschaft wir geworden sind dadurch in diesen schwierigen Zeiten, das war für mich ein großes Geschenk, da dabei sein zu dürfen und zu können. Und
also man ist ja so ein bisschen mehr wieder zum Traditionsclub gereift,
statt
Investorenclub zu sein, kann man ja quasi so sagen.
Ne? Das ist so.
Da ist ein bisschen mehr Herzblut wieder dabei gewesen.
Ja, hundertprozentig. Und die Jungs, zu denen werde ich den Kontakt niemals verlieren, weil das schon 6 Monate waren, die uns unheimlich eng zusammengebracht haben. Und da bin ich froh, dass ich dabei war. Auch wenn es so eine, also jetzt in der Rückschau bin ich froh. Damals war es scheiße. Damals war es scheiße. Und trotzdem
einfach von jeder Seite gebeutelt, ne?
Egal was ist. Und trotzdem haben wir sportlich noch, und das ist für mich eine der größten Sensationen im Profifußball der letzten Jahre, dass unter den Bedingungen sportlich der Abstieg vermieden wurde. Auch wenn ihr dann im Endeffekt damals davon profitiert habt, dass es finanziell nicht mehr weiterging.
Ja, als Mettenfan kann man sich nicht freuen, dass ihr sportlich geschafft habt.
Nee, das ist mir schon klar. Aber wenn du selber dabei warst, dann ist das ein Erlebnis, was du nicht vergisst.
Ja, logisch, glaube ich wohl. Ja. Ja. Jo, dann KAS Eupen, KAS Eupen, belgische Liga, erste belgische Liga.
Mega spannend.
Mega spannend, aber auch sehr kontrovers und Katar gesteuerter Club oder in, also staatsgesteuerter Club. Also ja. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, sondern erst so im Nachhinein so gehört, was das da, was das überhaupt für ein Verein ist.
Ja, die Grundidee damals war, die haben den 2012 gekauft, den Club. Mit der Idee, dass sie die katarische Nationalmannschaft quasi unter der Flagge spielen lassen, um sich auf die WM 10 Jahre später vorzubereiten. Okay. Das war mal der Gedanke der Kataris. Das haben die dann irgendwann verworfen. Irgendein Scheich hat eine andere Idee gehabt, keine Ahnung. Ja. Und der Verein ist ja deutsch geführt, ist direkt bei Aachen, also deutschsprachig, Region in Belgien. Ein deutsch geführter Verein. Von Jungs geführt, die früher alle beim FC waren, deswegen kannte ich die Jungs auch ganz gut. Und jetzt bin ich gespannt, wenn die Kataris jetzt aussteigen, wie der Verein sich weiter hält. Das war ähnlich wie bei Herrn Podomarev. Nachher hattest du dann aus Katar irgendwie 3 Spieler, die mussten dann auch spielen oder sollten spielen. Und dann habe ich gesagt, Freunde, also entweder wir spielen Fußball oder wir machen hier PlayStation und auch das hat dann irgendwie dazu geführt, dass sich das nachher getrennt hat. Wobei der belgische Fußball, erste Liga, ist schon spannend. Unheimlich viel Talent, unheimlich viel Tempo. Die sind alle schnell, das ist unfassbar. Die dunkelhäutigen Spieler, das ist eine Maschine. Taktisch nicht ganz so gut wie hier, glaube ich, ausgebildet, aber unheimlich wild, unheimlich viel Tempo, unheimlich viel Herz. Und ich habe 7 Nationalspieler bei mir in der Mannschaft. Das hat schon Spaß gemacht, mit so Jungs zu arbeiten. Das war cool. Und ich hätte dann auch in Belgien bleiben können, aber wir hatten in der Familie ein paar gesundheitliche Dinge und ich wollte und musste auch wieder nach Hause. Und deswegen bin ich unheimlich gerne nach Meppen gekommen, weil ich hätte schon mal nach Meppen kommen können. Und damals hat es dann nicht gepasst, nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern ich hatte schon zumindest per Handschlag bei einem anderen Verein zugesagt. Und als es dann nochmal darum ging, dass ich hier arbeiten darf, dann habe ich es gemacht. Und auch gern.
Ja, das freut uns auch zu hören.
Wie ist das denn zustande gekommen? Denn das ist ja im Prinzip die letzte Station noch auf deiner Liste.
SV Meppen,
tatsächlich. Seit 2022. Hast du tatsächlich von unseren Verantwortlichen da nochmal Anruf gekriegt? Oder?
Ja, also es war ja so, ich war sogar auf dem Weg aus Belgien zurück. Ich hatte mich mit einem Erstligaverein in Belgien unterhalten und weil das auch noch ein Verein gewesen wäre, wo ich hätte zu Hause bleiben können und pendeln, je nachdem. Deswegen war das schon noch eine Idee. Und auf der Rückfahrt habe ich den Anruf gekriegt von einem Bekannten von mir, ob ich mir vorstellen könnte, in Meppen zu arbeiten. Und da war ich relativ überrascht, weil 3 oder 4 Tage vorher war ja noch das Pokalendspiel damals. Meppen gegen, ich glaube, Reden.
Reden, ja.
Und lass uns nicht darüber reden.
Ja, lass uns nicht darüber reden, okay. Und ich wusste nicht, dass Meppen überhaupt einen Trainer sucht. Und das habe ich gesagt, hast du dich bestimmt verhört, weil die haben noch einen Trainer.
Ja.
Also, und die waren im Pokalendspiel und so weiter. Also ja, er hätte gehört, die würden sich vielleicht jetzt noch trennen. Und ob ich mir das, na, habe ich gesagt, klar kann ich mir das vorstellen. Ich konnte mir das schon mal vorstellen. Und es hat leider nicht funktioniert. Und klar, lass uns quatschen. Und dann haben wir uns getroffen, relativ zeitnah. Und dann ging das relativ schnell. Also
warst du eigentlich schon ganz glücklich mit, dass du die hier hinkonntest, ja?
Ja, ich wollte gern zurück nach Deutschland und wollte auch gern zurück in die dritte Liga, weil die dritte Liga ist spannend und die ist cool. Also ich hätte jetzt auch nichts gegen zweite Liga, um Gottes Willen. Aber, ja,
wir steigen auf, das kann kein Ding.
Ja, ja. Und vor allem wollte ich arbeiten. Und ich wollte nicht warten bis Oktober, bis irgendein Kollege Probleme hat, um dann vielleicht irgendwo wieder reinzurutschen, sondern ich wollte arbeiten von Sommer an. Und deswegen, weil ich den Club einfach cool finde. Das Stadion fand ich immer geil, auch wenn ich hier mit anderen Mannschaften gespielt habe. Und der Verein, und der Eindruck hat sich immer mehr verfestigt, der hat natürlich hier und da Probleme, infrastrukturell, wirtschaftlich hier und da natürlich, aber er hat auch einen unheimlichen Charme. Und deswegen war es mir relativ schnell klar, dass ich das machen will.
Das nimmt meine nächste Frage quasi schon so ein bisschen vorweg. Wie fühlst du dich denn jetzt hier heute beim SV? Also jetzt mal ganz, ganz nüchtern betrachtet, jetzt nach der Zeit. die du jetzt hier schon
verbracht hast. Also ich bereue keinen Tag. Das hört sich doof an, weil wir 19. sind. Ne? Da könnte man jetzt sagen, ja, mein Gott, ist doch alles scheiße bis jetzt. Ja, natürlich ist es sportlich schwierig und kompliziert. Aber das sind solche Situationen, die mich extrem anfixen. Ich finde den Club geil. Ich finde die Atmosphäre hier im Stadion geil. Ich finde sogar geil, dass unsere Kabinen im Vergleich zu anderen Clubs mit Profifußball nicht so wirklich viel am Hut haben, aber es ist noch Fußball. Also es ist so, wie ich bin jetzt schon ein älterer Herr, ne? Ich bin ein bisschen Fußballromantiker auch, wie ich mir Fußball vorstelle. Das riecht hier nach Fußball. Wenn du reinkommst, das riecht im wahrsten Sinne des Wortes, riecht das nach Fußball. Ja, ja. Und ich finde das Stadion geil und ich weiß auch gar nicht, ob man das ausbauen muss oder soll oder umbauen. Ich finde das cool, so wie es ist. Und ich glaube auch, dass so die Gästekabine, ich glaube nicht, dass viele Clubs hier gern hinkommen, die sollen sich hier auch gar nicht wohlfühlen. Nee. Also die sollen, auch wenn sie jetzt hier in der Hinrunde viele Punkte aus uns oder von uns mitgenommen haben, aber ich finde den Club einfach cool und ich finde die Art und Weise, wie der Club geführt wird, die ist anders. Das ist auch im Moment so ein bisschen natürlich zu meinem Vorteil, weil, sind wir mal ehrlich, wenn du 13 Mal nicht gewinnst, gibt es viele Clubs, wo ich jetzt nicht mehr hier beim Podcast sitzen würde, sondern ein anderer Kollege hier sitzen würde. Ja. Auf der anderen Seite, ich sitze viel mit den Verantwortlichen zusammen und die wissen, was wir hier alles anstellen, um erfolgreicher zu sein, dass wir jeden Tag versuchen, an allen Ketten zu zerren. Natürlich sind wir alle nicht zufrieden und natürlich haben wir auch viele Fehler gemacht. Aber wir sehen nach wie vor die große, große Möglichkeit, die Liga zu halten, weil es war ja nicht so, dass wir in allen Spielen konkurrenzunfähig gewesen wären, so will ich es mal nennen, sondern wir haben viele Fehler gemacht, wir haben viele Chancen liegen lassen und haben viele leichte Gegentore bekommen. Dazwischen sah es oft gar nicht mal so schlecht aus und das müssen wir jetzt halt, in beiden Boxen müssen wir besser werden. Effizienter vorm gegnerischen Tor und wesentlich konsequenter vor unserem eigenen Tor. Und dann in der Hoffnung, dass ein paar Verletzte, die wir eben vielleicht auch nicht so gut ersetzen können, wie es größere Clubs können, die in der Breite einfach auch mehr Qualität drin haben, in der Hoffnung, dass die Jungs zumindest auf der Zielgeraden zurückkommen, müssen wir jetzt kratzen, kämpfen, beißen um jeden Zentimeter, dass wir bis dahin den Anschluss haben oder den Anschluss behalten. 3 Punkte ist ja jetzt auch nicht die Welt. Ja. Und dass wir dann auf der Zielgeraden mit der besten Mannschaft, die wir aufbieten können, uns die nötigen Punkte holen. Ich habe eine ganz, ganz tiefe innere Sicherheit und ich glaube, das führt auch die Verantwortlichen dazu, das mit mir weiterzumachen, dass wir das nachher zusammen regeln.
Ist das denn ein Gefühl, dass die komplette Mannschaft auf dich ausstrahlt, dass sie alle Bock haben, dass sie alle ja. Gras fressen wollen, sage ich jetzt mal, um das unbedingt irgendwie zu schaffen? Das oder gibt es auch den einen oder anderen, der halt mehr oder weniger seinen Job hier nur auf dem Platz nur noch macht?
Also es gibt du kannst ja nie alle über einen Kamm scheren. Ne? Im Großen und Ganzen habe ich den Eindruck, dass der allergrößte Teil der Spieler richtig Bock hat, hier zu sein und auch richtig Bock hat, diese Herausforderung jetzt anzunehmen. Weil das wird so eine Saison werden, wo du dich auch in 10 Jahren noch dran erinnern kannst. Ne? Also es gibt jetzt schon Jahre, bin ich ganz ehrlich, wenn ich 10 Jahre zurückdenke oder wo ich mich echt bemühen muss, ein paar Highlights mir nochmal in den Kopf zu holen oder darüber wirklich nachzudenken oder Gänsehaut zu kriegen, wenn ich daran denke. Wenn wir hier zusammen das regeln, das Ding, wo uns jeder im Moment abschreibt, das wäre dann so eine Saison, wo du mich, wenn ich 84 werde, hoffentlich werde ich so alt, mich fragen kannst und 5 Minuten später sage ich dir alle Aufstellungen von allen Spielen und sag dir, wann die entscheidenden Tore gefallen sind zum Klassenerhalt. Und das sind so Jahre, die ich haben will. Fußball ist ja für mich, das muss eine, wenn du oben spielst, ist es natürlich schöner. Und das sind, aber auch die Dinge, die du gegen den Abstieg regeln kannst, die bleiben einfach in Erinnerung. Und das wird so ein Jahr. Das wird so ein Jahr.
Das, ja, das wäre sehr, sehr wünschenswert auf jeden Fall, ja.
Du hast ja vorhin bei deinem Uerdingen, beim zweiten Uerdingen-Segment sozusagen auch mal gesagt, dass du spürst halt, dass jeder, dass da eine Einheit ist. Mhm. So ein bisschen hast du das ja jetzt schon ein bisschen beantwortet, aber diese Einheit, ist die im Training komplett auch zu spüren? Ich will nur mal kurz, nach dem Osnabrück-Spiel gab es ja noch so eine Szene, wo sich dann ja auch Spieler angeschnauzt haben. Das ist jetzt nichts, was man zu hoch hängen muss, finde ich wohl, aber ist trotzdem ein kleiner Indiz dafür, so von wegen, man hat sich ja auch den Fans gestellt und so. Marvin Poirier hat ja so ein Statement dann losgelassen, auch bei Instagram, dass man, wir sind uns allen bewusst, dass wir den Abstieg verhindern können und dass wir uns steigern müssen und 2023 wird ein anderes Jahr. Mhm. Spürt man das? Spürt man diesen Zusammenhalt von allen? Ist das so alles, was jetzt so im Training jetzt auch die letzten Wochen, ich meine, das erste Spiel ist ja jetzt am Sonntag zum Zeitpunkt der Aufnahme in 2 Tagen. Ja, ist das was man so auch mit spürt und so? Und
ich habe auch diesen Ruck, dass es 2023 anders werden
wird. Ja, ich habe tatsächlich den Eindruck, dass es so ist. Es war für uns auch wichtig, nach der langen Zeit, die wir nicht gewonnen haben, so mal einen Break zu haben, wenn es auch nur ein zeitlicher ist. Ja, wir hätten uns natürlich alle gern gewünscht, dass wir das Osnabrück-Spiel ziehen, damit wir mit einem guten Gefühl und auch das Umfeld mit einem guten Gefühl in die Pause gehen kann, dass es dann genau andersrum gelaufen ist und wir nachher noch, sind wir mal ehrlich miteinander, 1-2 Tore mehr hätten fressen können und richtig auf die Fresse hätten kriegen können. Das war natürlich alles andere als so gewollt. Es ist uns jetzt passiert und ich glaube, dass wir haben sehr, sehr viel Zeit darauf verwandt, das aufzuarbeiten, innerhalb der Mannschaft und der größte Anspruch, den ich an mich habe, ich muss die Spieler finden, noch nicht mal die Besten, sondern die am ehesten ihr Herz auf den Platz lassen für den Club. Mhm. Und für den Club, aber auch für ihre Karriere. Ne? Wir haben viele Spieler und das müssen die Jungs kapieren. Das ist ihr erstes Profijahr, wenn das direkt in die Binsen geht, dann weiß ich nicht, ob da die Vereine Schlange stehen, um wieder sie aufzunehmen. Genauso haben wir ein paar ältere Spieler, die A nicht mit so einem Abstieg ihre Karriere vielleicht beenden wollen, beziehungsweise die vielleicht noch 2 Jahre spielen wollen. Und für die wird das auch. Also das ist für jeden Einzelnen ist das ein großes Problem, weil wenn du jetzt siehst, und wenn du dir den Spielermarkt anguckst, wie voll der ist und wie viele Spieler händeringend Vereine suchen, aber keine Anstellung kriegen, weil die Vereine alle oder zumindest viele Vereine auch mit dem Geld anders haushalten müssen, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren, dann muss jedem Spieler schon mal klar sein, dass das in allererster Linie auch für seine eigene Karriere ein unfassbar wichtiges halbes Jahr wird.
Und das ist witzig, denn das haben wir in den Podcasts auch immer mehrfach erwähnt schon, dass wir auch am liebsten die Spieler auf dem Platz sehen möchten, die wirklich mit Herzblut dabei sind, die halt inbrünstig dabei sind, ob die jetzt taktisch die Besten sind oder Chancengaranten oder wie auch immer, das ist mir vollkommen wurscht. Ja. Hauptsache, ich habe das Gefühl, die hängen sich zu 100% rein.
Das ist so, als Trainer siehst du es natürlich ein bisschen differenzierter als Fan, das ist ja auch normal, ich sehe sie jeden Tag im Training und ich muss genau abwägen, aber natürlich ist es so, also erstmal fühle ich mich maximal verantwortlich für das ganze Ding hier und mich kriegt hier auch keiner weg, also freiwillig schon mal gar nicht und mich kriegt auch keiner klein und ich bin nochmal, ich werde am nachher und dass die Leute jetzt auch schon mal Krämer rausrufen und so, wobei das ja immer nur vereinzelt war, aber selbst
wenn... Ich kann gerade sagen, also muss man auch ganz ehrlich sagen, es ist noch sehr, sehr still um deine Person.
Es ist sehr ruhig.
Das ist zum Beispiel was wir auch immer wieder behauptet haben.
Es ist sehr ruhig. Ich
glaube, bei allem, wie es die letzten Jahre gelaufen ist, sind wir noch mit dem richtigen Mann unterwegs, ist mein Gefühl.
Ja, da bin ich auch den Leuten sehr dankbar. Das wäre in anderen Clubs auch anders gelaufen. Und für mich, wenn ich so ein bisschen das visualisiere, dass wir irgendwann das Spiel haben, das uns den Klassenerhalt bringt, bleibe ich 2 Tage hier in der Kneipe nebenan. 2 Tage. Und trinke mit jedem ein Bier, der in der schwierigen Zeit gesagt hat, ja, lass ihn mal. Das wird schon. Und
also ich weiß nicht, ob ich so viel Bier trinken kann. Das werden wir dann sehen.
Wir sind im Emsland.
Ja, das habe ich übrigens auch schon. Also, ja, das habe ich nicht. Also schon gar nicht. Jetzt trinkt doch viel Schnaps und so.
Unfassbar.
Ja, aber an dem Tag, an dem wir das zusammen geregelt haben, und wir hatten ja hier auch Treffen mit den Ultras und so weiter, also, ich habe schon das Gefühl, dass alle noch zusammen sind. Es gibt immer auch kritische Stimmen, die muss es in der Situation noch geben und das ist auch jedem, also 100% totales Verständnis für und in den Foren, die ich nicht lese, weil ich da auch keine Zeit für habe und ich auch diese Erfahrung gemacht habe, dass in den Foren auch teilweise gewollt Politik gemacht wird und da gibt es auch Leute, die auch einfach nur ihre teilweise oft auch wirklich total berechtigte Meinung äußern, aber es gibt eben auch, ich hatte schon Leute, die von Beratern bezahlt wurden, um in Foren zu schreiben, damit ihr Spieler aufgestellt wird und so. Also alle diese Dinge, die, ja, also deswegen,
Ich lade auch die ganz Kritischen, die jetzt sagen, der muss weg, da muss ein anderer her, die haben ja auch, das ist ja im Fußball auch so und das ist, hat alles seine Berechtigung und auch die sind dann an dem Tag, wo wir den Klassenerhalt schaffen, herzlich eingeladen. Ich bezahle auch den Deckel, kein Problem.
Ja, ich sag mal, nach dem Osnabrück-Spiel war es, glaube ich, so laut wie noch nie so richtig, aber das Emotionen ist
ja
auch und
klar.
So.
Ja, logisch. Wenn du das Derby gerade zu Hause so verlierst, wie wir es verloren haben.
Ja, ist ja nicht das erste Derby dieses Jahr gewesen, das ist ja auch das Problem.
Und wenn du dann das Oldenburg-Spiel im Pokal noch, dass die Leute unzufrieden sind und die Jungs unzufrieden sind, die einen unfassbaren Aufwand betreiben, uns auch immer zu unterstützen, auch auswärts. Ich finde zum Beispiel der Auswärtsmob, Mob positiv gemeint übrigens, den Meppen auf die Beine stellt. Unfassbar. Unfassbar. Wenn ich an das Montagabendspiel denke in Verl, da war der Auswärtsblock voll. Ja, das ist doch geil. Der Club hat hier das habe ich unterschätzt, muss ich sagen. Ich glaube, dass der im Emsland, ich weiß nicht, ob wir überregional so wahrgenommen werden, aber hier regional hat der Club massiv eine unfassbare Wucht.
Ja.
Und ich glaube, dass das den Leuten natürlich unfassbar auf den Sack geht, dass wir im Moment so schlecht sind, dass wir aber jetzt, wenn die Leute merken, das ist eine Mannschaft, die es wert, unterstützt zu werden in dieser schwierigen Situation, dass das auch ein großes Fund für uns werden kann in der Rückrunde, wenn hier das Stadion voll ist und die Leute akzeptieren, dass es dieses Jahr kompliziert ist, aber hinter uns stehen, weil sie sehen, es wird um jeden Zentimeter gefightet, da bin ich mir sicher, dass wir die Punkte holen, die wir brauchen.
Ja, das ist so ein Punkt, den habe ich jetzt, gerade wenn ich jetzt auch nochmal auf das Osnabrück-Spiel zurückblicke, in der zweiten Halbzeit komplett vermisst.
Es gibt
wirklich auch Spiele, wo es dann immer so ist, die Anfangsphase, also die erste Halbzeit, vielleicht die ersten 30 Minuten, richtig gut.
Ja.
Und dann ist irgendwie so ein Punkt gefühlt, es klappt nicht, man rennt vor eine Wand, wie auch immer. Und dann geht es so bergab quasi, so mental ist auch vielleicht so ein Ding. Fußball ja auch als Kopfsache so ein bisschen.
Es ist so, wenn du lange nicht gewonnen hast,
ja, genau,
dann verlierst du irgendwann den Glauben, wenn du dann wieder in so ein blödes Tor reinläufst, dass du das Spiel noch gewinnen kannst. Ich nehme an,
Bayreuth ist auch so ein Fall gewesen, Heimspiel.
Bayreuth muss in der Halbzeit 4-0 für uns stehen und dann frisst du ein so ein scheiß Tor, bricht dir alles zusammen. Nehmen wir das Spiel Wien Wiesbaden.
Ja.
Wir spielen die an die Wand, liegen 2-0 zurück nach zwei Standards, spielen die an die Wand, Stadion steht Kopf übrigens, obwohl wir 2-0 zurückliegen und feuert uns an. Die Leute haben schon ein sehr feines Gespür. Und dass die gegen Osnabrück uns danach am liebsten alle mit Vollgas in den Arsch treten wollen.
Ich war übrigens auch dabei.
100%.
Mental war ich auch dabei. Na,
100%. Du, ich auch übrigens. Hört sich jetzt, aber ich auch. Aber ich war nachher auch draußen bei den Leuten. Und weil das gehört genauso dazu, dann Flagge zu zeigen und Haltung zu zeigen und sich nicht durch irgendeine Hintertür zu verpissen.
Genau.
Ja, sondern zu sagen, okay, pass auf, ihr habt recht, wir sind da. Und so die ersten paar Minuten damals war unheimlich laut und Schreierei und aggressiv, ohne dass jemand irgendwas gemacht hätte, ne? Dass man das klarstellt. Also von der Körperhaltung aggressiv
und laut. Das ist eigentlich in Meppen nicht, ne?
Nein.
Wenn man jetzt mit
Saarbrücken zum Beispiel, je länger das Gespräch gedauert hat, ich glaube, ich war anderthalb Stunden draußen. Ich habe ja auch dann die Pressekonferenz verpasst, weil ich gesagt habe, das ist jetzt wichtiger für den Club und für uns alle. Umso ruhiger wurde es und umso mehr vernünftige Argumente kamen dann auch von hauptsächlich von der Fanseite und gute Ideen auch. Und nachher, am Ende des Tages, nach den anderthalb Stunden, hatte ich zumindest den Eindruck, war mal wieder kampfbereit. Also immer noch sauer und immer noch total enttäuscht und abgefuckt, weil man jetzt wieder 3 Monate warten muss, bis es weitergeht. Und in Dresden, sind wir mal ehrlich, ist jetzt auch nicht das einfachste aller Spiele.
Ja, aber,
stimmt leider. Aber ich hatte den Eindruck, dass die Leute, nachdem sie ihren berechtigten Frust abgelassen hatten, dann auch wieder bereit sind, dafür zu fighten.
Ja.
Und das ist für mich die Grundlage von meiner, auch von der Energie, die ich reingeben kann. Ich muss den Eindruck haben, dass das alle zusammen brutal wollen.
Genau. Ja, sagst du gerne erst.
Das ist auch der Unterschied zu dem, wie wir es vielleicht in den Saisons davor erlebt haben, sage ich jetzt mal. Denn da hat sich der Frust schon mehr angestaut. Man hat gemerkt, die Unterstützung, die bröckelte so leicht dahin, sage ich jetzt mal.
Okay.
Nicht, dass sie weg war, aber es war schon, ist insgesamt ein bisschen ruhiger geworden.
Okay.
Und die habe ich tatsächlich die ganze Zeit auch durch klar. Also wie du schon gesagt hast, wenn man das Derby verliert, dann ist halt Kasala angesagt, sage ich mal. Aber
logisch.
Bis zu dem Punkt vor Weihnachten war für mich auch das Gefühl da, wir stehen noch immer Seite an Seite, auf jeden Fall das mit 100%. Ne?
Wir hatten ja auch, wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn du an die Spiele denkst, in Ingolstadt verlieren wir gegen eine der besten Mannschaften der Liga eigentlich unglücklich. In Saarbrücken hätten wir gewinnen müssen, in Essen hätten wir gewinnen können. Also wir waren ja auch in ganz vielen Spielen nicht so weit weg.
Ja, bei Ingolstadt würde ich dir ein bisschen widersprechen, ehrlich gesagt. Bei Ingolstadt habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir lagen ja auch relativ schnell 2-0 zurück.
Ja.
Wir haben das 2-1 gemacht, aber es fehlten so ein bisschen die Ideen. Ingolstadt hat sich relativ weit zurückgezogen. Wir hatten dafür mehr vom Spiel. Das ist vollkommen richtig. Aber ich hatte irgendwie, mir fehlte irgendwie so das Gefühl, dass wir jetzt so die Riesenchancen herausarbeiten, dass wir jetzt auch auf den Ausgleich direkt.
Ja, ja, ja.
Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir haben ja 3-1 verloren dann in der letzten Minute dann.
Genau.
Das hat sich nicht angedeutet, meiner Meinung nach. Aber ich hatte eigentlich immer das Gefühl, Ingolstadt macht genug, um uns davon abzuhalten, das Spiel noch zu drehen.
Ja, oder? Du, hundertprozentig. Uns fehlt, wenn man ganz ehrlich ist, wenn eine Mannschaft tief steht und hat was zu verteidigen, ich will nicht sagen die Qualität, die dann an die Wand zu spielen, aber So ein Ausfall von Tanku seit Sommer, der wiegt schon schwer für
uns. Klar, sicher.
Gerade in der Offensive, ne? Das ist schwierig zu ersetzen. Auch ein Willi Esseev, okay, der hat auch letztes Jahr im März schon gefehlt oder im April, weiß nicht, wie lange das jetzt genau her ist. Aber das sind natürlich Spieler, die für Meppener Verhältnisse brutal schwer zu ersetzen sind.
Ne? Ja.
Und wenn du dann Jungs aus der Regionalliga dazu bekommst, weil das auch wirtschaftlich nicht anders geht, dann musst du denen auch eine gewisse Eingewöhnungszeit zumindest. Wenn ich jetzt zum Beispiel David Vogt sehe, der Junge entwickelt sich in einer brutalen Geschwindigkeit.
Ja,
also wirklich, der macht so viel Spaß.
Ja.
Wenn man sich noch gefragt hat, warum kam der nicht schon eher auf
Platz? Ja, er hat ein bisschen gebraucht. Das muss man ehrlich sagen. Du kannst den jetzt mit der Sommervorbereitung nicht mehr vergleichen. Der Junge wird immer, und ich glaube, der ist noch nicht am Zenit, und ich glaube, dass der Junge, ohne den jetzt unter Druck setzen zu wollen, vielleicht auch mal woanders spielen kann, aber also eine Klasse höher spielen kann.
Ja, haben wir ja gesagt,
Aufstieg.
Aufstieg kommt ja dann für Meppen auch.
Aber ich meine, ich bin ein relativ selbstkritischer Junge, und ich glaube, dass ich im Sommer auch ein Stück weit den Fehler gemacht habe, obwohl wir ja eigentlich mit 4 Punkten aus den ersten beiden Spielen und dann 7 Punkten aus den ersten 4 Spielen ja gar nicht so schlecht ins Jahr gestartet sind. Wenn du hier das Mannheim-Spiel nimmst, das ist natürlich optimal gelaufen. Mhm. Und das hat vielleicht auch Erwartungen geweckt bei dem einen oder anderen, die vielleicht realistisch nur schwer zu erfüllen sind. Aber trotzdem sind wir ja vernünftig reingekommen ins Jahr. Ich glaube nur, dass ich durch meine Zeit in Belgien davor, wo ich mit so vielen fantastischen Fußballern, also von der Qualität her, Nationalspielern gearbeitet habe, dass ich vielleicht in der Sommervorbereitung ein bisschen den Regionalligaspielern, die dann neu dazugekommen sind, und auch den ganz jungen Spielern nicht gerecht geworden bin, weil ich vielleicht ein Stück weit zu viel vorausgesetzt habe. Ja, weil ich gedacht habe, naja, aber das ist doch logisch. Also das müssen wir doch jetzt nicht mehr machen.
Aber diese
fehlenden Basics hier und da sind uns in dem ein oder anderen Spiel auf die Füße gefallen. Und deswegen haben wir jetzt in der Vorbereitung auf die Rückrunde haben wir extrem Wert auf körperliche Arbeit. Du brauchst Fitness.
Ja.
Also die da waren, wir hatten halt leider Gottes extrem viele Verletzte, können wir auch gleich drüber reden, warum das so ist. Aber die da waren, haben extrem hart trainiert, auch in den Pausen, das muss man wirklich sagen. Also körperlich glaube ich nicht, dass es viele Mannschaften gibt, die mehr laufen können wie wir. Und wir haben an den Basics gearbeitet, wo du eigentlich denkst, musst du das im Profifußball? Ja, aber wir haben festgestellt, haben uns alle Spiele nochmal angeguckt, haben uns 3 Tage hingesetzt und jedes Spiel 90 Minuten uns angeguckt. Es fehlen Basics hier und da.
Okay.
Und das da werden wir besser. Ich glaube, dass das dazu führen wird, dass wir nicht mehr so leichte Gegentore bekommen, wie wir sie gefressen haben, wo du, wenn du die Tore dir anguckst, du denkst, du bist doch hier nicht in der Kreisliga. Das geht doch nicht.
Ja,
aber es geht schon.
Ja,
ne? Standards verteidigen ist ein Thema davon. Ich glaube, da werden wir besser. Viel schlechter geht auch nicht.
Ja, muss man so ehrlich sein.
Ist gut. Deswegen sitzen wir hier. Wir können jetzt auch drumherum reden, irgendwelche Alibis suchen. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und ich glaube, dass wir körperlich stabiler noch geworden sind, dass wir weniger einfache Fehler machen und dass wir in der Hoffnung, dass Abifade zurückkommt, dass Tankulic zurückkommt, irgendwann zumindest in nicht mehr allzu ferner Zukunft, dass wir mit Marek Jansen und auch mit Luca Prasse aus der A-Jugend offensive Kräfte so ein bisschen dazu bekommen haben und vielleicht, ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir Richtung Ende der Transferperiode, wenn die Preise nochmal fallen, vielleicht noch jemand dazu kriegen können, dass wir auch aus den Chancen, die wir ja durchaus hatten, auch mehr Tore machen. Und dann werden wir Punkte holen.
Ja.
Das ist aber eine spannende Frage dazwischen. Einige haben sich sehr irritiert gezeigt, sage ich jetzt mal, weil ich glaube, zwischen den Feiertagen gab es ja gar kein offizielles Training. Ne? In vielen anderen Vereinen wurde ja auch zwischen den Feiertagen diese
Dresden Zeit genutzt. Zum Beispiel,
Bei uns ist das nicht der Fall gewesen.
Wie kam's dazu? Wir haben vorher eine Woche länger trainiert wie die allermeisten Vereine. Es gibt Vereine, die haben mit der Pause nach dem letzten Spiel haben die viel länger Pause gemacht wie wir. Wir haben ja viel früher angefangen wie die allermeisten. Und wenn du siehst, was die zwischen den Jahren für einen Plan mitbekommen haben, dann hat es mit Pause wenig zu tun.
Okay. War Fitness,
um ehrlich zu sagen.
War Fitness eigentlich in der Hinrunde vielleicht auch noch so ein bisschen das Problem? Weil man denkt ja mal, wenn man gut startet, die erste Halbzeit gut ist und man dann immer weiter abbaut und dann vielleicht auch in der 90. Minute dann hier gegen Köln jetzt zum Beispiel, wenn dann so ein bisschen, sagt man ja, bei Bayern ist es ja immer das Bayern-Dusel in der letzten Minute dann noch das Tor zu machen. Aber das hat ja dann auch eigentlich immer viel mit Fitness zu tun, dass du halt noch fit bist, dass du nicht im Kopf schon ein bisschen müde bist und abschaltest. In Anführungsstrichen, das will ich jetzt nicht sagen, dass das bei uns der Fall ist, aber ist das so ein bisschen der Punkt gewesen, was man jetzt auch nachgearbeitet hat, was Fitnesswerte angeht, dass die in der Hinrunde vielleicht ein bisschen nicht zufriedenstellend waren? Man hat ja auch, glaube ich, noch eine Leistungsdiagnostik gemacht, kurz vor Ende.
Ja, genau. Also die Laufleistungen, die waren schon okay. Wir tracken ja alle Spiele, die waren aber nicht überdurchschnittlich gut. Die waren im Schnitt.
Ja.
Wenn du jetzt aber was aufholen musst und musst dadurch mehr Punkte holen wie andere, musst du auch mehr arbeiten.
Logisch.
Ja. Und wir müssen dafür sorgen, dass unsere Laufleistung, und ich bin kein großer Fan der Gesamtlaufleistung, sondern eher die Anzahl der schnellen Läufe interessiert mich, weil das auch so ein bisschen unser Spiel ist, da müssen wir überdurchschnittlich gut werden. Und deswegen haben wir nachgearbeitet. Und das war dann teilweise schon ein Brett für die Jungs, aber ich habe im Moment den Eindruck, dass wir körperlich sehr stabil sind.
Okay. Du hast jetzt auch mehrfach schon Luka Tankulic erwähnt. Der im Augenblick ist ja noch im Einzeltraining, glaube ich. Ne?
Ja.
Die Sorge besteht natürlich, ob er halt auch so krass zurückkommen kann, wie er halt mal gewesen ist als Spieler. Wie ist da so dein Eindruck? Und hast du ungefähres Datum für uns, wann er wieder dabei ist?
Monat reicht. Leider muss man das
Kalenderbuch. Du hast natürlich recht, nach so einer langen Verletzung musst du abwarten, wie kommt der Spieler rein.
Also ich habe das Gefühl, und halt auch im Umfeld, alle setzen auf diesen einen Punkt, Luka Tomkulic
kommt wieder.
Und der arme Junge,
der ist der Messias.
Diesen Druck, den er jetzt schon von außen bekommt, den möchte ich schon mal gar nicht haben.
Ja, also damit geht er sehr gut um. Er ist ja auch gewählter Kapitän und war auch während seiner Verletzungszeit oft bei der Mannschaft und war sehr fleißig, muss ich sagen. Er hat jetzt das Muskeldefizit bis auf 2 Zentimeter ist das eigentlich ausgeglichen. Und ich denke, klar, wir sind ja so ein bisschen im Zwiespalt. Auf der einen Seite willst du ihn so schnell wie möglich wieder um Platz haben. Auf der anderen Seite, wenn wir uns eine Folgeverletzung reinholen, weil wir zu ungeduldig sind, ist die Saison vorbei. Also müssen wir ganz genau abwägen, wann können wir dann, deswegen ist es schwierig, dir das genaue Datum zu nennen. aber ich halte es für realistisch, dass er ab Mitte Februar wieder mit der Mannschaft trainiert. Und das würde heißen, dass wir vielleicht Anfang März ihn in der Mannschaft haben.
Ja, Mitte Februar klingt auch immer schon später, als ich so vermutet hätte. Ich hätte jetzt auch Februar wohl gedacht, aber noch 2 Wochen mehr.
Vielleicht schaffen wir eine Woche früher oder eine Woche später. Das ist schwierig zu sagen.
Bei Benzema war es ja dann so ein bisschen so, dass der dann auf einmal doch wieder bei der Mannschaft trainiert hat, obwohl es dann eigentlich hieß, er wird noch länger ausfallen. War, glaube ich, bei der WM so ein bisschen das Thema, dass der vielleicht noch mal im Finale spielt. Vielleicht kann man so eine Wunderheilung irgendwie auch noch mal bei Tankulic. Ist natürlich klar, dass das unwahrscheinlich ist, aber man weiß ja nie. Fußball ist ja dann doch irgendwie... jeder Körper ist ja irgendwie anders. Und
das ist so. Also herzlich willkommen, wenn es früher klappt.
Ja, klar.
Gar keine Frage. Aber nochmal, wenn wir ihn jetzt, es ist so ein bisschen wie bei Blacher Richtung Sonntag gedacht, ist verletzt seit 6. Dezember, jetzt trainiert er seit 4 Tagen wieder, dann musst du auch dir genau überlegen, also Blacher ist für uns nicht zu ersetzen eigentlich, aber manchmal gewinnst du mehr auf Strecke gesehen, wenn du ein bisschen geduldiger bist, deswegen weiß ich noch nicht genau, wie wir da verfahren.
Ja, das werden wir dann ja sehen. Das 6-2 gegen Mannheim haben wir ja schon so ein bisschen angesprochen, ist so ein bisschen irgendwie so der letzte, so ein bisschen der ich habe irgendwo gelesen, das ist der Fluch irgendwie diese Saison so ein bisschen, weil es danach so bergab ging sozusagen, weil der letzte Sieg noch im Sommer. Und ich kann mich noch erinnern, das war ja auch so die Sternstunde Abifar, da hast du auch schon angesprochen, Tobi. Und dann, wir haben ja in der Aufstellung auch immer viel probiert. Wir sind ja, glaube ich, so ein bisschen angefangen mit einem 4-2-3-1, was so ein bisschen so das Meppner-Spiel ist, wie man immer so schön sagt. Und dann, 4-3-3. Und in letzter Zeit gab es dann mehr so das 3-5-2 in Anführungsstrichen, ja, so ein bisschen, wo wir auch mit, ja, zwei Stürmern gespielt haben. Ja. Und ich habe mich dann immer in jedem Podcast fast immer gefragt, warum, also Marvin Poirier, nomineller Stürmer natürlich, und neben ihm dann immer entweder Morgan Fassbender oder Samuel Abifade. Und beides irgendwie Spieler, meiner Meinung nach, die eigentlich so im Zentrum ihre Stärken nicht so ausspielen können. Gerade auch beim Mannheim-Spiel konnte man sehen, so Abifade über außen, der dann zwar auch in die Mitte gezogen ist, aber dann immer seine Schnelligkeit gespielt hat. Natürlich 3 Tore gemacht und so, aber das ist ja auch so, das waren ja seine letzten Tore.
Ja.
Und ja, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen überstrahlt so ein bisschen diese 3 Tore, aber trotzdem ein richtig gutes Spiel gemacht. Und ich meine mich auch erinnern, dass du noch gesagt hast, dass der Junge seine Stärken immer mehr auf den Außen hat. Dann hat man ihn immer mehr im Zentrum gesehen. Und da habe ich mich immer gefragt, warum spielen wir denn eigentlich so eine Aufstellung, wo wir dann eigentlich, wir haben relativ viele Außenspieler, aber spielen dann aber nur mit zwei weniger, als man es gewohnt ist, in Anführungsstrichen.
Ja, wir haben irgendwann auf Dreierkette umgestellt, weil wir dadurch schon, finde ich, defensiv ein bisschen stabiler geworden sind und weil wir natürlich, obwohl wir nominell zu 5 dann hinten sind, wir das ja relativ offensiv interpretiert haben mit den äußeren Spielern. Aber du hast natürlich recht, der Kader ist eigentlich ausgelegt für 4-3-3 oder 4-2-3-1. Und trotzdem hatten wir, ich glaube, ab Ingolstadt haben wir das gespielt, das 3-5-2. Ja. Und hatten schon das Gefühl, dass das im Moment zur Mannschaft ganz gut passt, weil wir Marvin auf jeden Fall jemanden an die Seite stellen wollten. Wir wollten ihn so ein bisschen entlasten aus der Arbeit allein gegen den Ball, und wollten ihm um ihn rum halt einen schnellen Spieler haben, der die Lücken, die Marvin reißt, dann ausnutzen sollte, und haben mit zum Beispiel in Ferl macht Mo 2 Tore zum Beispiel, da hat es gut funktioniert. Ja. Mit Abifade gebe ich dir recht, das ist eher ein Außenbahnspieler. Und ich bin weit davon entfernt, dass wir in der Vorbereitung oder in der Vorrunde alles richtig gemacht hätten. Ne? Wir hatten halt nicht mehr gewonnen längere Zeit und haben dann gesagt, okay, wir müssen irgendwas ändern oder wir wollen irgendwas ändern. Und manchmal ist es auch dem Gegner geschuldet, wie man spielt. Und dann hatten wir mit der Dreierkette eigentlich gute Spiele, fand ich. Und dann haben wir es eine Zeit lang laufen lassen. Wir sind jetzt in der Vorbereitung, wenn du die 3 Spiele nimmst gegen Bremen, Köln und Düsseldorf, sind wir ja wieder zur Viererkette zurückgekommen.
Ja.
Auch aus dem Grund, obwohl jetzt Abifade verletzt ist, dass zum Beispiel Marius Kleinsorge große Fortschritte macht. Er ist jetzt langsam in der Verfassung, in der man dem Club, glaube ich, helfen kann. Und Marius ist einer von den Jungs, über die wir vorhin gesprochen haben, die hier ihr Leben für geben, für den Club.
Ja.
Und das, die Jungs brauchen auch einen Platz. Ich sage auch so locker Hemmlein.
Ja,
das sind eben Jungs, die auch mit ihrer Emotionalität und manchmal ist locker auch ein bisschen drüber, so, ja, aber lieber einer, der drüber ist, als einer, der schläft.
Der sich geil.
Ja, genau.
Ja, es gab auch viele wechselnde Zehner so ein bisschen. Das ist ja auch so, Tanku, wir versuchen ihn zu ersetzen. Jetzt wächst David Vogt so ein bisschen die Rolle. Auch Marius Kleinsorge war, glaube ich, auch öfter mal auf der 10 eingesetzt.
In Aue hat er auf der 10 gespielt. Ja. Da hat er es auch gut gemacht, fand ich.
Ja, Aue ist ein völliges Freak-Spiel gewesen. Also 5 Lattenschüsse oder 5 Alustreffer, das ist ein Spiel, das musst du eigentlich 3-0 gewinnen und nicht verlieren.
Ja, genau. Aber es passt. Also das ist so ein bisschen, das Aue-Spiel ist so ein bisschen Spiegelbild. Nicht für alle Spiele, aber für die gesamte. So
grob für die Hinrunde, könnte man sagen. Hinrunde. Stimmt, ja.
Ja.
Ich glaube, es gab jetzt auch so eine Statistik heute, die ist die rausgekommen, nach Statistik, also Expected Points.
Ja.
Ist ein Mappen, glaube ich, überm Strich auf Platz 15.
Genau.
Und Aue haut da natürlich rein. Saarbrücken hattest du ja auch schon erwähnt. Da ist es, glaube ich, auch, wo es auch gut geklappt hat mit dem Lückenreißen so ein bisschen. Da hatte Risch ja, glaube ich, in der ersten oder zweiten Minute schon das Riesending, wo es an Pfosten ging. Oder war es Vogt?
Erste Minute, nee, Risch.
Risch
war
es, ne?
Ja. Pfosten danach war 17. Das war Vogt.
Das war Vogt, genau. Ja, ja, genau. Und das ist so, aber so. Beim Essenspiel war das auch immer so, da habe ich dann auch immer so geschaut und mich dann gewundert, Poirier, der eigentlich in der Box sein müsste, ist dann auf Außen sich die Spieler holen, weil da dann gefühlt dann der Außenbahnspieler fehlt. Dann Poirier viel am Laufen gewesen, aber halt sehr ineffektiv.
Ja, und ist so.
Ja, das ist so. Und war dann immer so, da habe ich mich gefragt, warum denn diese Aufstellung jetzt? Mhm. Aber ja, wenn man da jetzt nacharbeitet, in Anführungsstrichen, oder jetzt guckt, auch dass es dann jetzt für die Rückrunde anders geht, weil man jetzt in der Vorbereitung jetzt auch viel die alte Aufstellung wieder gespielt hat.
Ja, wir waren jetzt in den 3 Spielen im 4-2-3-1 und eigentlich gegen unterschiedlichste Systeme. Also Bremen hat in der Dreierkette gespielt, im 3-5-2. Ja. Der FC spielt mehr mit Raute, mit einer breiten Raute. Düsseldorf hat es jetzt im klassisch im 4-2-3-1 gemacht eigentlich. Und wir sind eigentlich gegen den Ball. Fand ich alle 3 Spiele okay. Jetzt haben wir, ich nehme das so ein bisschen als Hoffnungsschimmer dieses Jahr, wir haben zwar in Düsseldorf verloren, aus meiner Sicht ähnlich wie viele Spiele der Hinrunde unnötig verloren.
Ja, diese Böcke
wieder. Aber wir haben zumindest 3 Tore gemacht. Ja, wir haben zumindest mal 3 Tore gemacht. Und das musst du ja gegen eine Spitzenmannschaft der zweiten Liga, die mit der normalen Mannschaft gespielt hat, auch erstmal machen. Also absolut. Es geht. Das, was uns wieder den Kopf gekostet hat, sind die unnötigen Gegentore. Deswegen sage ich, das war der große Fokus und ich hoffe, dass man das dann auf dem Platz auch sieht. Wir dürfen den ganzen Aufwand, den wir betreiben, nicht mit dem Arsch wieder einreißen, indem wir Eigentore schießen. Ich meine, dieses Duisburg-Tor, ja, das ist dann Kacktor des Jahres und ist in jedem Jahresrückblick wird das drin sein. Das ist so ein bisschen sinnbildlich, was wir für Tore gefressen haben. Weil bis dahin war das Spiel tot. Ja. Unentschieden Spiel. Eigentlich.
Genau.
Und das Tor im Endeffekt tötet das Spiel. Und Ingolstadt nimmt den Rückpass von Graulich. Das ist ein Eigentor.
Mhm. Ja.
Und davon gab es einfach zu viele. Mhm. Das ist zu viel.
Ja.
Ja. Und wir sind dann, wenn wir in Rückstand sind, auch nicht die Mannschaft, die so talentiert und so gut ist, dass wir danach alles auseinanderspielen können.
Ja, aber wenn
das
man.
Das ist einfach so. Und das gerade dabei jetzt aber dann noch problematisch auch die fehlende mentale Stärke dann an
der Stelle. Ja, natürlich, je länger du nicht gewinnst, umso schwieriger wird es ja daran zu glauben, dass das jetzt okay, nicht so schlimm ist, dass wir mal wieder zurückliegen. Ne? Das verfestigt sich ja irgendwann. Und deswegen müssen wir jetzt schnellstmöglich sehen, dass wir aus diesem Kreis da rauskommen und anfangen zu gewinnen.
Ja. Ja, das ist wahrscheinlich einfach der Punkt, ne? Dass dann, wenn jetzt mal wieder ein Sieg abfällt, in Anführungsstrichen, dann kann es wieder ins Rollen kommen.
Sinnbildlich ist ja Marvin Puri, der hat jetzt auch lange nicht mehr getroffen. Das passiert jedem guten Torjäger, dass er mal eine Phase hat, wo er keinen Möbelwagen trifft. Aber bei Marvin ist es auch so, lass den mal sein erstes Tor machen, dann trifft er auch wieder. Das verlernst du nicht.
Ja, Zwickau war ja perfekter Beispiel jetzt, wo er dann den Hattrick gemacht
hat. Dafür muss er in Aue 4 Tore machen.
Ja.
Ja, und aber es gibt halt so Tage, nur wir hatten von den Tagen,
wenig.
Muss man ehrlich sagen, zu viele, wo es schlecht gelaufen ist.
Genau.
Und das muss einfach besser werden. Und wir dürfen auf der anderen Seite uns aber auch nicht immer schlau reden und rausreden. Ja, wir waren eigentlich gar nicht so schlecht. Fakt ist, wir sind auf Platz 19.
Genau,
ja. Fakt ist, wir haben 13 Mal nicht gewonnen. Fakt ist, wir sind mittendrin im brutalen Existenzkampf.
Und seit 8 Spielen kein Tor mehr geschossen.
Und wir haben schon lange kein Tor mehr gemacht. Das sind die Fakten. Und da gibt es keine Alibis. Verletzt hin oder her, Glück, Pech. Wenn du so eine lange Strecke das ablieferst, was wir eben abgeliefert haben, stehst du zu Recht da, wo du stehst und musst die richtigen Schlüsse draus ziehen und musst dann, wenn du die Schlüsse gezogen hast, die konsequent umsetzen und alle zusammen in dieselbe Richtung und dann kann das auch wieder funktionieren.
Hm. Ja, man hat den Kader jetzt schon ein bisschen angepasst mit Marek Janssen und Luca Prassel. Du hast ja auch gesagt, beide helfen oder können helfen in der Rückrunde.
Ja, glaube ich schon.
Ja, und trotzdem, nach dem Osnabrück-Spiel hast du ja gesagt, wir brauchen Drittliga-erfahrene Jungs, die auch Führungspositionen einnehmen.
Ja.
Ist da, also du hast ja schon gesagt, zum Ende der Transferperiode wird man da hoffen, dass man da noch jemanden findet. Ich habe auch in der Zeitung gelesen, Heiner Beckmann sagt, wir arbeiten da dran quasi. Das Scouting, ist das irgendwie jetzt anders gewesen als in der Sommervorbereitung irgendwie? Früher war es, ein Kollege von uns beiden hat auch zu mir gesagt, stell unbedingt die Frage, warum scoutet der SV Meppen nicht mehr in den Niederlanden. Das war irgendwie früher so ein Ding, dass da immer, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil zumindest in der dritten Liga auf jeden Fall ist das nicht mehr so, dass das da auch mal in die zweite niederländische Liga geguckt wurde. Ja, weil er sagt auch, da wird super Fußball gespielt und so. Und da warten die Jungs quasi nur drauf, dass sie auch nach Deutschland können. Und da wäre der Meppen vielleicht als ein näherer Punkt dann so ein bisschen das Sprungbrett. Aber
es gibt in Holland ganz bestimmt, ich bin nicht der größte Fan von holländischem Fußball, weil mir das ein bisschen zu verspielt ist ganz oft. Ich bin mehr so ein belgischer Fußball, der ist mehr geradlinig, aber es gibt mit Sicherheit in Holland viele gute Fußballer. Das ist ja gar keine Frage. Ich hätte gern noch auf neuralgischen Positionen erfahrene, gestandene Spieler, das wird aber nicht möglich sein. Das, auch dem muss man sich dann stellen. Das ist nicht, weil wir keine Ideen hätten, sondern das ist, weil die Ideen nicht zu bezahlen sind, Stand jetzt. Und da müssen wir abwarten, was sich dann hinten raus noch tut. Aber es ist so, dass ich in meinem Computer habe für jede Position, die es auf dem Platz gibt, zwischen 3 und 5 Spielern, von denen ich glaube, weiß ich eigentlich, dass sie uns jetzt helfen würden. Mhm. Und von denen sind natürlich nicht alle frei, aber ein paar sind frei und ein paar haben wir auch kontaktiert. Aber Stand jetzt ist das nicht realistisch. Und das Scouting im Verein, also wir haben keine Live-Scouts, Stand jetzt. Das ist ja sowieso ein relativ kleines Team,
ja,
das wir haben, sondern der Club arbeitet mit Beratern zusammen, wie viele andere Clubs auch. Natürlich ist Robbe viel im Medio unterwegs und kriegt natürlich auch dadurch einen guten Überblick, zumindest über die deutschen Ligen.
Ja.
Wir sind aber nicht in der Lage, alle europäischen Ligen im Blick zu halten. Dafür ist die Manpower nicht da,
ja,
weil auch das kostet Geld. Und wir sind nicht in der Lage, jedes Spiel in der holländischen Liga zu besetzen, um dann vielleicht da Jungs zu finden. Das ist zum Beispiel ein Punkt, von dem ich glaube, wenn der SV sich in der Liga etablieren will, auf Strecke und vielleicht irgendwann auch nochmal andere Gedanken hat, dann müssen wir in der Infrastruktur, das ist das, was ich vorhin meinte, müssen wir wachsen. Müssen wir professioneller werden. Das ist das eine. Ich habe ja vorhin gesagt, der Verein hat einen unheimlichen Charme, aber es fehlt auch unheimlich viel oder es fehlt was. Und das hat nicht immer nur mit Unsummen zu tun. Das ist ein bisschen Organisation, das ist ein bisschen mehr Manpower. Klar kostet die Geld, aber das müssen keine Reichtümer sein. Und man braucht auch keine 33 Spieler, sondern man muss das ein bisschen anders oder kann das, glaube ich, ein bisschen anders noch verteilen und anders strukturieren. Dann ohne den Charme und das Gewissen und die Seele des Clubs zu verkaufen, trotzdem sich professionalisieren und dadurch besser werden. Der Weg, glaube ich, ist der richtige. Der SV Meppen muss der SV Meppen bleiben. Der Club ist geil. Aber der SV Meppen kann nicht sich den Luxus erlauben zu sagen, es war schon immer so, so machen wir es weiter, weil dann kommen die anderen rechts und links an dir vorbei.
Stillstand heißt Rückschritt, ja.
Du musst im Rahmen deiner Seele musst du dich entwickeln. Das ist so.
Ja, ich weiß ja, als wir auch in der Saison 1920, da hatten wir auch einen überragenden Spieler, Dennis Undaff, den hast du ja in der belgischen Liga auch mal getroffen, hat auch gegen euch ein Tor gemacht.
Ja,
habe ich dann auch gesehen.
Ja, ja.
3-2-Sieg war das dann.
Genau,
den nehmen wir wieder. Den nehmen wir gerne wieder, genau. Das war dann auch so, da hat unser Ex-Trainer Christian Neiter damals auch gesagt, so, da wurde dann auch wieder das Thema, wenn du dann mal oben bist als SV Meppen, dann kommt ja dann irgendwann die Frage nach zweite Liga. Wir haben ja schon mal zweite Liga gespielt, ist das jetzt auch wieder Ziel? Hat er auch gesagt, ich steige gerne auf, aber wenn man sich das hier anguckt, er hat genau das gleiche gesagt wie du, Infrastruktur ist einfach nicht, ist für die dritte Liga schon hart, aber für die zweite Liga eigentlich undenkbar. Und dann kam Corona und dann ging das ja sein Weg dann auch, Undaff dann gewechselt ist. Dann ging es ja auch für den SV Meppen in der nach der Pause etwas bergab, in Anführungsstrichen, da war man dann Siebter von Platz 3 an und ja, dann war halt dann
alles seinen Weg gegangen. Das ist, wenn man das geht. Also man kann diesen Charme erhalten und trotzdem besser werden. Das ist kein Widerspruch.
Ja.
Das ist kein Widerspruch. Und dafür muss man auch nicht sein Herz verkaufen und seine Seele verkaufen, sondern bin gespannt.
Jetzt hast du vorhin quasi mir auch schon die eine Frage beantwortet, die ich hätte stellen wollen, und zwar, ob wir oder ihr vielmehr konkrete Ideen habt für Spieler, die kommen sollten nach euren Wünschen. Das hast du ja bejaht. Jetzt gab es ja umgekehrt aber auch natürlich die Ansage, es gibt Namen, die brauchen wir auch nicht nennen, um Gottes Willen, denen halt gerne freigestellt wird, dass sich jemand anders einen anderen Verein suchen sollen und sowas. Gibt es in dieser Richtung irgendeine Entwicklung? Also ist da irgendwas zu sehen, dass es
also
es
auch gibt
da
ohne eins, konkreten Namen es gibt bei ein, zwei Spielern gibt es durchaus Bewegung und das wird uns auch sehr helfen, weil die machen natürlich auch, wenn nicht allzu groß, aber die machen Dinge frei, die wir dann auch wieder nutzen können. Und eigentlich ist auch das ist eigentlich auch die Ansage des Clubs, dass wir nur dann aktiv werden können ab jetzt, wenn auf der Abgabenseite auch was passiert.
Ja, wurde immer so kommuniziert, ja.
Und ich bin ich bin unheimlich gern Trainer und das ist, ich will auf der Welt nichts anderes mehr machen. Also ich bin auch heilfroh, dass ich das machen darf und dankbar, die Gespräche zu führen mit den Jungs, die natürlich mit großen Träumen und Hoffnungen hier hingekommen sind, denen dann zu sagen, pass auf, bei uns wird es schwierig, such dir, das sind keine schönen Gespräche und die kann ich mir, also oder könnte ich mir auch gern sparen, aber der Anspruch, mit den Jungs ehrlich umzugehen, den will ich erfüllen und das sind nochmal keine schönen Gespräche, aber es sind nötige Gespräche, ne? Und dass die Jungs darüber sich nicht freuen und aber ich sage ihnen auch immer, pass auf, wenn ihr jetzt einen Schritt zurückgeht, gerade die vielleicht noch 1,5 Jahre Vertrag haben und macht in der Regionalliga eine super Saison und kommt mit großem Selbstvertrauen im Sommer zurück, dann ist doch allen geholfen und so. Aber
es ist halt auch so, dass auch der Markt in der Regionalliga oder der ist so voll, ja, dass das, und wenn du hier halt lange nicht gespielt hast oder nicht viele Spiele gemacht hast, dann bist du halt auch nicht so im Fokus und ist dann schwierig. Aber die Jungs wissen Bescheid, mit denen haben wir ehrlich darüber gesprochen. Und auf der anderen Seite, wenn sie dann eben am 1. Februar noch da sind, ja, dann sind sie noch da. Dann arbeiten wir mit denen.
Genau.
Also ich bin jetzt kein Freund von Trainingsgruppe 2 und die, wir behandeln die jetzt wie Scheiße. Und das, also dann müssen sie sich
in anderen im Prinzip auch nicht zu merken. Dafür ist man immer noch ein Team und eine Familie.
Quasi. Genau. Und Verträge sind Verträge. Also du machst sie ja und dann halt sie auch ein.
Richtig.
Ja. Und sei offen und ehrlich mit den Jungs.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, ja.
Jetzt haben wir ja Prasse geholt quasi mit einem Profivertrag. Gibt es denn auch den Blick, also ich sag mal zu SV Meppen 2, gibt es da den einen oder anderen Namen, wo man sagt, das ist vielleicht nochmal eine Option, den auch noch raufzuholen?
Eher in der A-Jugend, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Also die habe ich jetzt 2-3 Mal gesehen. Da sind auf verschiedenen Positionen für die Zukunft 2, eher 3 Spieler sogar dabei, denen ich zutraue, dass sie hier dritte Liga stabil spielen können. Und das ist für einen Jahrgang Meppen A-Jugend, also wenn du jetzt Prasse nimmst, vielleicht plus 2-3 im Sommer, dann ist das natürlich für den Verein top.
Auf jeden Fall.
Für den Verein top. Und normalerweise sagst du, na, wenn du einen pro Jahrgang rauskriegst, der Profi wird, dann hast du schon top gearbeitet. Hier muss ich sagen, die machen es echt gut, die Jungs. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass im Sommer, also ich würde, wir haben Empfehlungen für 1-2 Spieler, 3 Spieler, 2,5. Abgegeben, muss man sehen, wie das jetzt weitergeht. Aber ihm habe ich abgegeben, die würde ich auf jeden Fall relativ schnell schon versuchen zu binden, weil die anderen Vereine drumherum sind ja auch nicht blind.
Nee, genau.
Ja.
Ja, Gott sei Dank muss man sagen, hat es jetzt dann auch geklappt mit der Nachwuchsleistungszentrum-Lizenzierung oder Zertifizierung.
Ja.
Also man muss ja auch wirklich sagen, die Nachwuchsarbeit in den letzten Jahren, das ist ja schon Wahnsinn, ist ja Männer und Frauen übergreifend auch. Also also die Männer sind ja alle in der Bundesliga, die U17 der Frauen ist jetzt auch in der Bundesliga, auf Platz 2, glaube ich. Also das ist echt Wahnsinn. Und dann, dass dann die Zertifizierung dann so lange dann gehinkt hat, quasi, da fragt man sich auch, wie kann das denn beim DFB sein? Aber nein.
Das hat wahrscheinlich auch eher infrastrukturelle Dinge, die haben damit zu tun. Und für den Club ist das eben so gut, wenn wir auch welche hochnehmen, weil du bist natürlich in Konkurrenz mit großen Clubs um die Talente. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, sobald um Geld geht, oder wenn Geld der Hauptfaktor ist, kannst du ja gegen Bremen oder Hamburg oder...
Schalke ist, glaube ich, auch so ein Ding. Ich glaube, es gab eine Kooperation vom Jugendleistungszentrum noch mit der knappen Schmiede, wo ich mich dann immer frage, das heißt die Kooperation, wir bilden sie aus und dann gehen sie nach Schalke. Genau. Das ist wahrscheinlich die Kooperation für dann die paar Mark,
die
wir dann
vielleicht... Aber die Leute, die nicht nur aufs Geld gucken und sehen, pass mal auf, in Meppen wird aber jeder Jahrgang, da kommen 2 hoch.
Dann, genau.
Bin ich vielleicht als Talent, wenn ich einen schlauen Berater, gibt nicht so viel, aber ein paar gibt's, einen schlauen Berater habe und einen guten Berater habe, dem nicht das Portemonnaie, sondern die Entwicklung des Jungen wichtig ist, beziehungsweise ein Elternhaus, was dahinter steht, dass man sagt, okay, wir müssen als 16-Jähriger noch nicht die große Kohle verdienen, lass uns doch den Schritt gehen und du bist vielleicht in 2 Jahren in der dritten Liga schon Profi.
Ja,
ja, weil wenn du beim HSV in die A-Jugend gehst, dann kriegst du schon ein paar Mark, aber glaub doch nicht, dass du beim HSV dann einen Profivertrag kriegst.
Nee. Also
die Chance, die ist relativ gering. Da lachen sich dann die Regionalligisten drumherum kaputt, weil die Spieler genau dann wiederholen. Und deswegen ist das auch weitergedacht für die Zukunft von dem Club extrem wichtig, dass wir diesen Jungs dann auch Durchlässigkeit bietet.
Ja.
Ja, sonst brauchst du dir die Arbeit in der Jugend nicht zu machen.
Genau, ja. Deswegen, so sieht's aus. Das ist ja auch so ein Ding, wenn du, ich sag mal, die Spieler dann günstig in Anführungsstrichen dann auch hochholst, dann hast du ja auch was. Erstens hast du junge Leute, Perspektive und
Identifikation
mit dem Verein.
Club. Ja, das ist der Club lebt doch von Identifikation, von diesem Charme. Und da muss ich den Leuten auch Futter geben.
Ich glaube, gerade in der A-Jugend wirst du noch genug Leute haben. Deren größter Traum, das ist für den SV auf dem Rasen zu stehen.
Definitiv. Jetzt nicht
gucken,
Strahlkraft, ne?
In der Regionalliga irgendwie eingekauft zu werden oder wie auch immer, sondern hier den Profifußball zu starten. Und wenn es dann weiter nach oben geht, was kann Geileres passieren?
Also es reicht natürlich nicht nur aufs Meppen zu kommen, aber wenn du das Talent hast, dann ist doch cool. Klar. Das ist doch cool.
Ja genau. Eine Frage hatte ich noch, ist mir jetzt gerade noch so eingefallen, wegen Kaderplanung noch. Ist Leihe vielleicht Ausleihen von irgendwelchen Zweitliga-Vereinen oder so, ist das vielleicht auch eine Idee? Oder ist man da in Gesprächen oder ist das eine Planung?
Leihen ist eine Option. Ich habe nur die Erfahrung gemacht. Und 1-2 Spieler zu leihen ist kein Problem, wenn du sicher bist, dass es gute Charaktere sind. Wenn du zu viele Leihspieler hast,
denen ist doch scheißegal, ob Memmen absteigt oder nicht.
Ja, weißt du, okay, was ich meine? Ja,
wenn, stimmt die, schon. Die, ja, die wissen, die gehen im Sommer zurück zu ihrem Club,
ja,
und da geben, machen die die letzten Meter, geben die ihr letztes Hemd. Ich bin mir nicht sicher.
Okay,
es gibt, ich will nicht alle, ne, will keinem, also zu keinem Ungerecht sein. Es gibt Jungs, die dann sagen, nee, für das halbe Jahr ist das mein Club, da hau ich mich rein. Mhm. Ich kenne aber auch viele Beispiele, wo du dann, gerade wenn es um die Wurst geht, ja, ich will im Sommer aber nicht verletzt zurückkommen nach wo auch immer hin, sondern ja, okay, dann ziehe ich mal ein Füßchen zurück, ja, und dann, ja, mache ich mal ein bisschen dünner. Ob Meppen in der Regionalliga spielt oder nicht, ist mir doch scheißegal.
Guter Punkt, guter
Deswegen Punkt. Vorsicht.
Habe ich so ehrlich gesagt noch nicht betrachtet, aber du hast Vorsicht. Ja vollkommen recht, stimmt schon.
Richtig, ja.
Gut, ich habe so der letzte Punkt noch so ein bisschen noch. Jonas Fedel ist ja jetzt auch verletzt, ja, und nicht, schon länger nicht mehr im Mannschaftstraining, ja, ist wahrscheinlich jetzt auch für die nächsten paar Wochen erstmal keine Option.
Nein.
Wird da jetzt vielleicht noch was passieren? Oder soll da jetzt was passieren? Ist das jetzt vielleicht Priorität, höhere Priorität, weil man jetzt dazu auch zwei,
ja, ja,
Offensivspieler geholt hat?
Ja, ja, sicherlich haben wir diskutiert, auch aufgrund der Unsicherheit bei Jonas, wann er wieder voll belastbar ist, noch einen Innenverteidiger zu holen. Und das ist eine der Positionen, über die wir nachdenken.
Ja. Okay, ja, das kann ich schon nachvollziehen.
Was können wir Sonntag in Dresden erwarten?
Eine Mannschaft, die angezündet ist, und eine Mannschaft, die um jeden Zentimeter fightet. Ein Ergebnis kann ich dir nicht versprechen.
Das ist ja, Fußball. Das reicht uns ja schon.
Das ist
das Problem, wenn, also nicht Problem. Das ist das, was man als Meppen-Fan sehen will. Ich spreche jetzt mal für alle. Ich hoffe, das ist okay.
Das ist zumindest das, was wir auch immer vertreten haben.
Ja, wir müssen jetzt. Genau, wir müssen nicht jedes Spiel gewinnen, aber wir müssen jedes Spiel so rangehen, dass wir da um alles kämpfen, wie du das jetzt gerade gesagt
hast. Du musst eine Haltung haben. Im Abstiegskampf brauchst du eine Haltung.
Mhm.
Ne? Und das wird auch wieder mal einen Rückschlag geben. Und es wird aber wir brauchen Jungs, die dafür brennen. Und ich habe den Eindruck in der täglichen Arbeit, dass wir genug von denen haben.
Cool.
Ja. Gut, dann jetzt noch die eine böse letzte Frage von mir. Wir sind ja in einem super offenen, realistischen Talk. Prozentzahl.
Ja.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Liga halten?
Meine Meinung oder eine
realistische Einschätzung?
60%.
60%. Okay.
Na dann.
Wenn du mich fragst,
150.
Na, mehr wie 100 geht nicht. Und im Fußball Garantien gibt es ja nicht. Aber ich habe eben ja schon mal gesagt, ich habe eine ganz tiefe innere Sicherheit. Und ich habe schon ein paar Mannschaften gehabt. Und ich kann, glaube ich, zumindest einschätzen, in welche Richtung das gehen kann. Ich glaube fest daran, dass wir am Ende hier zwei Tage in der Kneipe stehen.
Ja, dann melden wir uns direkt für an.
Ihr seid herzlich eingeladen.
Da freuen wir uns dann heute schon. Ja. Wenn du von dir aus keine Fragen hast, Lukas?
Nö, ich glaube, wir haben sozusagen alles, was ich wissen möchte oder was auch mir so an Fragen geschickt wurde. Das waren eigentlich fast immer die gleichen Sachen.
Dann bleibt mir auch nichts anderes, als mich für ein sehr offenes, echtes Gespräch zu bedanken. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Gleichfalls.
Ich hoffe, es hat den Zuhörern auch gefallen und dann hören wir uns alsbald wieder. Und wir wünschen uns allen viel Erfolg für diese Saison.
So sieht's aus.
Jo. Bis bald.
Ciao.